Ja, dann bin ich wohl dran. Ich habe heute ein besonderes Thema. Es geht um Endzeit und um Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Muss ich das runter ein bisschen machen oder ist so gut? Besser, ne? So vielleicht? Okay. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und beim Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken den Herrn entgegen, in die Luft. Ah ja, 1. Thessalonicher 4, 13. 4, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Jesus spricht in den Endzeitreden in Matthäus 4 und 25 über die Zeichen der Endzeit. Es geht dabei um seine sichtbare Wiederkunft zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Die Entrückung der Gemeinde aber wird ein plötzliches, ein überraschendes Ereignis sein. Sie kündigt sich nicht durch äußere Zeichen an. Sie kann daher jederzeit stattfinden. Und es wird wenig, glaube ich, darüber gesprochen und deswegen habe ich mir dieses Thema heute mal vorgenommen. Wir sehen das schon an der Naherwartung im Neuen Testament. Paulus und auch die Apostel rechneten mit einer sehr baldigen Entrückung. In Römer 13, 11 und 12 schreibt Paulus, und dies tut als solche Römer 13, 11 und 12. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 2, denn in diesem irdischen Haus, freilich, unser Körper, unser vergänglicher, seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet werden. Da wir nicht um den Zeitpunkt für dieses Ereignis wissen, spricht Jesus immer wieder darüber, dass wir bereit sein sollen. Die Gläubigen sollen bereit sein für sein Kommen. Und so steht in Matthäus 24, Vers 42, hab heute viele Bibelstellen, die Aufforderung: Wachet also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und Lukas 12, 40, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Wie diese Erwartung der Gläubigen aussieht, das können wir noch mal in Lukas 12 nachlesen, 35, 36. Die Bereitschaft wird da dargestellt. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Denn die langen Gewänder, die hinderten sehr am Gehen, die man im Orient trug oder damals auf jeden Fall. Und dann wurde das so ein bisschen hochgezogen und ein Gürtel drum. Und dann konnte man besser sich vorwärts bewegen. Unsere Lenden umgürtet sein. Unsere Lampen brennen, das heißt, wir sollen nicht einschlafen, wir sollen weiter feurig für den Herrn und in seiner Liebe stehen und wir sollen Wartende sein. In diesem Text, im heutigen Text, den ich eingangs gelesen habe aus dem Thessalonicher, geht es um die Wiederkunft zur Entrückung der Gemeinde. Einige mögen einwenden, der Herr kommt bald, das hört man schon 2000 Jahre. Aber warum soll es gerade jetzt oder heute oder in dieser Woche oder ja, ganz kurzfristig geschehen? Aber Jesus ist es offenbar wichtig, dass wir in Bereitschaft und Erwartung auf seinem Kommen nicht nachlassen. Entrückt werden nur wiedergeborene Gläubige der Gemeinde Jesu, um die Brautgemeinde zu bilden. Deswegen habe ich das letzte Mal, als ich hier war, über Wiedergeburt gesprochen, wenn ihr euch daran vielleicht noch erinnert. Vielleicht waren auch nicht alle da. Ja, dabei spielt es keine Rolle, ob diese Gläubigen zum Zeitpunkt noch leben oder schon gestorben sind, wie wir aus dem Bibeltext entnehmen können. Diese Rückkehr Jesu zur Heimholung seiner Gemeinde kündigt Jesus seinen Jüngern in Johannes 14 zum Beispiel an, in den Versen 1 bis 3. Wir lesen dort, euer Herz werde nicht bestürzt. Erschrecke nicht, heißt es bei Luther. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Freuen wir uns schon auf dieses Ereignis mit einer gewissen Vorfreude. Danach werden wir für immer beim Herrn sein. Die Welt wird diese Entrückung wahrscheinlich nicht wahrnehmen. Sie werden sich nur wundern, da fehlen auf einmal Menschen aus ihrer Umgebung, Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler. Plötzlich sind sie verschwunden. Was sagt der Text nun im Einzelnen über die Entrückung? Paulus beschreibt im Thessalonicher den Ablauf etwas ausführlicher. Es gab damals unter den Gläubigen etwas Unklares auch, Unklarheiten. In der Gemeinde waren die ersten Gläubigen gestorben. Und Paulus spricht in diesem Zusammenhang von Entschlafen. Das ist ein sinnverwandtes Wort für Sterben und wird in der Bibel stets nur für Gläubige verwendet. Die damaligen Gläubigen bewegte nun diese brennende Frage, was wird mit denen, die schon gestorben sind, die entschlafen sind? Verpassen sie dadurch die Entrückung? Aber Paulus tröstet sie und er stellt klar, dass auch die schon gestorbenen Gläubigen mit entrückt werden. Er macht eine ganze Reihe von Aussagen und beruft sich dabei auf ein Wort, das er vom Herrn selbst bekommen hat. Vers 15. Erstens, die bei der Entrückung Jesu noch lebenden Glaubenden werden bereits den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Im Gegenteil, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Hierbei geht es um eine leibliche Auferstehung mit einem neuen, verherrlichten und unvergänglichen Leib. Der alte Leib, der in die Erde kommt, ist nur der Same für den neuen. So hat's Paulus auch mal erklärt. Unsere Persönlichkeit aus Seele und Geist und Körper natürlich wird der Körper nicht, aber Seele und Geist werden schon vorher bei Gott sein, an einem Ort der Tröstung. Denken wir an Lazarus und an den reichen Mann. Da wird das ein wenig dargestellt. Das gilt für alle, die im Glauben an Christus gestorben sind. Nach Lukas 16, 22 und 23 gibt es beim Herrn eine Erscheinungsform der Toten vor der eigentlichen Auferstehung. Wir bleiben da nicht irgendwie seelisch in diesem Loch, sondern wir werden ja beim Herrn sein. An einem Ort der Tröstung. Zweitens, der Herr wird vom Himmel herabkommen und es ergeht ein Befehlsruf. Vers 16. Dabei kommt Jesus bei diesem Kommen nur in den Lufthimmel und nicht zur Erde zurück. Dieser göttliche Befehlsruf erschallt direkt aus dem Himmel. Es ist ein von Gott bestimmter Augenblick. Mein Vater weiß um diesen Zeitpunkt, hat Jesus einmal gesagt. Und er hat ihn sich vorbehalten. Bei aller Not und bei aller Verfolgung in dieser Welt bleibt Gott der Handelnde, bleibt der Bestimmende. Er setzt den Zielpunkt. Er setzt auch den Augenblick, auch deinen Augenblick im Leben. Er und sonst niemand leitet die Entrückung ein. Drittens, es ergeht ein lauter Ruf eines Erzengels. Das ist fast so wie beim Militär, der Befehl wird wiederholt. Er wird nochmal vorgetragen, dieser göttliche Befehl. Und der Erzengel wiederholt die Botschaft. Viertens, es ertönt eine Fanfare oder eine Posaune Gottes, wie es hier heißt. Die Fanfare des Königs der Könige. Sie wird geblasen und durchdringt Himmel und Erde. Und dieses Signal wird alle Gläubigen der Gemeinde Jesu erreichen, egal ob sie leben oder schon gestorben sind. Und durch dieses Signal wird die Auferstehung und Verwandlung der Gläubigen ausgelöst und die Entrückung in Gang gesetzt. Es ist, wenn wir so wollen, das Startzeichen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Hier ist von den gläubigen Toten die Rede, die im Glauben an Christus, in der Hoffnung auf ihn und sein ewiges Leben entschlafen sind. Danach werden die zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Gläubigen verwandelt werden. Vers 17. Die Verwandlung der Lebenden wird hier im Text nicht weiter beschrieben. Sie wird einfach vorausgesetzt. Und das alles geschieht im Bruchteil einer Sekunde, mit einem Wimpernschlag. So schnell. Da kannst du keine Koffer mehr packen, brauchst du auch nicht, sondern es geht einfach los. Und du bist dabei oder nicht. 1. Korinther 15, 51, 52 ein ergänzender Hinweis, der diese Plötzlichkeit sehr veranschaulicht. 1. Korinther 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Hier merkt man wieder die Naherwartung. Wir werden. Er denkt, er ist dabei. Kann man noch nicht wissen. Hat sich Gott selber vorbehalten. Dieser neue Leib, er wird herrlich, unvergänglich sein und dem Auferstehungsleib Jesu gleichen. Wie Jesus. Alle diese Gläubigen werden nun in ihrem Auferstehungsleib dem Herrn in den Wolken entgegengerückt und alle Zeit bei ihm sein. Der Schluss verdeutlicht, dass wir nach der Vereinigung mit Christus in der Luft mit ihm in den Himmel zurückkehren und ewig bei ihm sein werden. Alles dies wird plötzlich in einem Moment geschehen. Das gilt sowohl für die Verwandlung wie die Auferstehung und Entrückung selbst. Was sagt uns die Bibel nun über den neuen Leib, den wir bekommen? Seit dem Sündenfall ist unser natürlicher Leib dem Tod und der Vergänglichkeit unterworfen. Darum ist ein Wechsel durch Auferstehung oder Verwandlung notwendig, bevor dieser Leib, unser Leib, in den Himmel eingehen kann. Das wird im 1. Korinther 15, 53 gesagt. Diese Vergänglichkeit muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Der neue Auferstehungsleib ist also unsterblich. Nicht nur ein paar Jahrzehnte, sondern unsterblich, ewig. 1. Korinther 15, 35, 38 heißt es, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, nah, steht hier dann. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Das Korn bricht auf, ne? Wenn es keimt. Und dann wächst der Halm draus. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Und Paulus fährt fort, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, und es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre und es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen, himmlischen Leib. Der neue Leib hat also eine ganz neue Qualität. Seine Eigenschaften werden hier bezeichnet, man könnte das beschreiben mit unvergänglich, herrlich, kraftvoll, geistlich oder auch himmlisch. Er wird die herrliche Krönung aller Gnadengeschenke sein, die unser herrlicher Gott uns gibt und schenken lässt. Philipper 3, 20, 21, denn unser Bürgerrecht ist in Lauenburg, in den Himmeln. von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren nichtigen Leib, unseren Leib der Niedrigkeit, umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Da wird's nochmal deutlich, dieser Leib wird ihm ähnlich sein, dem Auferstehungsleib Christi. Er wird ihm gleichen. Wir haben einen himmlischen Herrlichkeitsleib, der zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, passt. Wir merken, wie umfassend, gewaltig, eigentlich unvorstellbar die Erlösung ist. Was da alles drinsteckt, wie umfassend sie ist und wie gründlich. Jetzt kommt noch eine andere Frage. Lässt sich dieser Zeitpunkt der Entrückung feststellen? Eigentlich haben wir ihn schon beantwortet. Es ist ein klares Nein. Der Vater im Himmel hat sich diese Entscheidung vorbehalten. Wer die Aussage Jesu nachlesen möchte, Matthäus 24, 36, sagt Jesus das. Und er weist seine Jünger an und ja, dass sie bereit sein sollen, auch die Gläubigen. Denn es geht ja nicht nur um die Jünger damals, sondern die Gläubigen aller Zeiten. Es wird auf jeden Fall überraschend sein. Es ergibt sich dann noch die Frage, in welcher Beziehung besteht eigentlich Entrückung und große Trübsal. Wir merken ja, dass einiges im Gange ist. Das ist noch nicht die große Trübsal, aber es sind so Vorwehen. Und über diese Frage gibt es unter den Bibelauslegern der Offenbarung sehr unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt zahlreiche Bibelstellen, die doch die Annahme zulassen, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu vor der großen Trübsal oder zumindest am Beginn stattfinden wird. Es fällt auf, nämlich, wenn die Offenbarung von der großen Trübsal berichtet, dass niemals die Gemeinde Jesu mehr erwähnt wird. Da sind die Sendschreiben, da ist noch die Verherrlichung Jesu im Himmel, aber es kommt die Gemeinde nicht mehr vor. Da gibt's zwar noch eine Gruppe, wo ihr denkt, naja, wer sind denn die mit den Palmenzweigen und so, kommen wir noch drauf. Das sind nämlich Leute aus der großen Trübsal, die dann noch zum Glauben gekommen sind. Das gibt's auch. Eine unzählbare Schar sogar. Ja, im 1. Thessalonicher Brief 5, 1 bis 10 macht Paulus eine Aussage, und zwar, die Gläubigen sind nicht zum Zorn Gottes bestimmt, steht da, sondern zur Erlangung des Heils. Ich lese mal aus 1. Thessalonicher 4, 13, 18 nur ein paar Verse auszugsweise, sonst wird das zu lang. Vers 2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also ganz plötzlich. Na, ich lese doch noch mal 3 dazu, um das Umfeld so ein bisschen deutlich zu machen. Wenn sie sagen, Friede, Sicherheit und so in den Schlaf lullen, dann kommt das plötzliche Verderben. Wie Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, Schwestern natürlich auch, seid nicht in Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb euch ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Alle werden nachher Söhne Gottes genannt. Auch die Schwester. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wir aber, die dem Tag angehören, Vers 8, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht, da steht es jetzt, zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden. Schlafen ist hier nicht der Schlaf, den wir gerade hinter uns haben heute, sondern das Sterben, Entschlafen. Paulus teilt hier den Gläubigen mit, dass sie als Kinder des Lichts nicht zum Zorn bestimmt sind. Der Zorn, von dem hier die Rede ist, ist der Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn im Alten Testament bedeutet die große Trübsal. Das ist eine Umschreibung. Daraus lässt sich ableiten, dass die Gläubigen nicht durch diese Trübsal hindurch müssen oder nur die Anfangswehen mitbekommen. Man kann es daraus schließen. Es gibt auch andere Ausleger, die das anders sehen, aber ich neige auch dazu, weil hier ziemlich deutliche Spuren dafür sind. In der Offenbarung sowohl wie auch in anderen Briefen. Die Ausdrücke in Vers 10 hier, wachen oder schlafen, bedeuten nun nicht, dass unsere Bereitschaft egal ist. Egal, wie wir gerade drauf sind oder so. Nein, es geht um Leben und Gestorbensein. Wir sind auf jeden Fall als Gläubige dabei. 2. Thessalonicher 2, 7 und 8. Ich muss euch ein bisschen mit Bibelstellen heute quälen, aber ich denke, es ist wichtig. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose, das ist der Antichrist, geoffenbart werden. Und dann, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Hier ist eindeutig vom Antichristen die Rede. Es wird aber auch gesagt, dass der Boshafte sich nicht offenbaren kann, bis hinweggetan wird, was ihn noch aufhält. Was hält ihn auf? Denken wir mal darüber nach. Nach den Worten Jesu sollen die Gläubigen was sein? Salz der Erde. Licht der Welt. Matthäus 5, 13, 14. Was liegt also näher, dass durch die Entrückung der Gläubigen ein Hindernis weggetan ist, dass die Sünde ausreifen kann und der Boshafte sich offenbaren, die Fäulnis und die Dunkelheit, die eingedämmt ein Stückchen durch die Gläubigen wird, dass sich diese Dunkelheit dann mehr ausbreiten kann und die Bosheit des Antichristen sich voll entfalten kann. Unstrittig ist, dass auch in der großen Trübsal noch Menschen zum Glauben kommen werden. Und was ich da meinte, war Offenbarung 20,4, ist deutlich, dass es Märtyrer geben wird. Es ist deutlich, dass auch Israel noch viele zum Glauben kommen werden. Sie werden sicher ihr irdisches Leben als Märtyrer lassen müssen, aber sie haben Anteil am ewigen Leben mit Christus. Für die Entrückung vor der großen Trübsal spricht auch Offenbarung 3, Vers 10. Das Sendschreiben an Philadelphia. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf Erden wohnen. Hier wird deutlich, wovor wir bewahrt werden. Es ist das beharrliche Warten auf den Herrn und seine Wiederkunft zur Entrückung. Sie ist ja das Privileg, das uns rettet. Und das deckt sich mit den Aussagen Jesu, dass wir bereit sein sollen. Durch die Wiedergeburt sind wir mit ihm und seinem Geist oder durch seinen Geist verbunden. Jesus freut sich darüber, wenn wir seine Weisung und wenn wir seine Nähe immer wieder täglich suchen. Er freut sich, wenn er unser Leben bereichern kann, beschenken uns kann, indem wir Segen empfangen und diesen Segen jetzt nicht krampfhaft festhalten, sondern auch weitergeben, austeilen. Ohne Jesu Hilfe und Gnade aber können wir das alles nicht tun. Wir müssen einfach dranbleiben an Jesus, indem wir von seiner Vergebung und Gnade leben, aber auch von der Kraft seines Heiligen Geistes. Er ist es, der uns Zeugenmut gibt. Er ist es, der uns die Kraft gibt, Sünde zu widerstehen, den Helm des Heils aufzusetzen, den Brustpanzer des Glaubens anzuziehen. Jesu Blut und unser Zeugnis von Jesus vor der Welt schützen uns davor, dass wir geistlich abkühlen, dass die Liebe zum Herrn erkaltet und auch zum Nächsten. Wenn man so in die Medien schaut oder noch ins Internet, auf diese gewissen Internetplattformen, dann sieht man, wie hässlich manchmal das schon zugeht unter den Menschen, wie sie sich erstmal mit Worten fertig machen, aber auch anders. Lass die Liebe nicht erkalten. Auch da gibt es ja eine Gemeinde, wo das der Fall war. Die erste Liebe war erloschen. Aber Jesus kann sie wieder auffrischen. Du musst nur die Tür aufmachen. Du musst nur bereit sein. Alles, was der Herr fordert, möchte er uns vorher schenken. So einfach ist das. Mach die Tür auf oder die Fenster deines Herzens und lass, ja, sag ihm einfach, da habe ich Mangel, da bin ich im Moment ein bisschen, ja, fragend, enttäuscht, abgekühlt oder was auch immer. Gerade wenn wir beten, wenn wir mit dem Herrn reden, auch über das, was wir noch nicht so ganz klar kriegen, dann bleiben wir wach. Und dann kommt die Liebe Jesu. Es geschieht manchmal Erstaunliches. Jesus greift manchmal tatsächlich auch persönlich ein in Menschenleben. Die hören eine Stimme, die zu ihnen spricht. Ich meine jetzt nicht die, die nach, bei uns sagt man, nach Ilten kommen. Das ist eine Anstalt für Leute, die durchgedreht sind. Sondern ich meine es wirklich, dass Leute, die keine Ahnung haben, auf einmal hören, was sie tun sollen. Und manchmal ist es so, dass für sie gebetet wurde, dass es eine Oma gab, die gläubig war. Deine Gebete gehen nicht verloren. Auch wenn du Kinder hast oder Enkel, die nicht so die Wege gehen, vergiss nicht, für sie zu beten. Wer für wen gebetet wird, der bekommt mehr Chancen vom Herrn. In Hiob steht, dass er 2 bis 3 Mal bei jedem anklopft. Und wenn du betest, vielleicht sind es dann 7 Mal. Natürlich muss derjenige immer noch selber die Chance ergreifen. Er muss Ja sagen. Er muss sich öffnen. Aber deine Gebete sind nicht umsonst. Ich glaube, wir haben das noch gar nicht ganz begriffen, was das alles beinhaltet. Wir werden in der Ewigkeit, glaube ich, mal staunen, was so, fällt mir gerade so ein Satz ein aus einem Lied, kann ein einiges Gebet einer gläubigen Seele, hilf mir mal weiter, du weißt, kennst das, nein? Jetzt gerade nicht. Jedenfalls viel bewirken. Ich kann im Moment den Text nicht weiter. Das ist manchmal so. Lukas 21, 36 sagt, nun wachet und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und zu stehen vor des Menschen Sohn. Gebet ist keine eigene Leistung, sondern es sind Gespräche mit Gott, die einfach lebensnotwendig sind. Für dich, für mich, für jeden von uns. Und nur so bleiben wir in Verbindung mit dem Herrn. Und lies sein Wort. Wenn es sein muss, steh ein bisschen früher auf. Bete. Bewege das. Und was du nicht verstehst, sag, lieber Heiliger Geist, erklär mir das. Gibt auch sehr schöne Bibeln mit Erklärungen, aber auch das haben Menschen geschrieben und das ist noch nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Aber manchmal hast du schon einen Satz unterstrichen in deiner Bibel und der Geist kommt um die Ecke und zeigt dir wieder eine neue Perspektive, was es noch bedeutet. Oder was es für dein Leben bedeutet. In Offenbarung 22, 17 finde ich einen schönen Satz. Den muss ich euch noch vorlesen. Und der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, können wir da mit? Ist da unser Herz drin? Freuen wir uns, dass er kommen wird? Egal, ob wir das noch erleben. Oder ob wir schon entschlafen sind, wir werden dabei sein. Hier ist das übereinstimmende Gebet der Gemeinde Jesu und des Heiligen Geistes, das sich sehnt nach dem himmlischen Bräutigam. Solche Liebe, solche Sehnsucht zum Herrn lässt uns wach bleiben in der Erwartung auf unseren wiederkommenden Herrn. Wie geht's weiter? Da gibt es in 1. Korinther 3 das Preisgericht. Da geht es nicht mehr um gerettet und verloren sein. Die sind alle gerettet. Aber es geht um Lohnempfangen. Christum Brautkleid. Christo eine Krone. Ist keine goldene, es ist ein Siegeskranz. Gibt's nämlich auch 2 Worte im Urtext. Stephanos ist der Siegeskranz Und dann gibt es das Diadem, das ist die Krone, die nur Jesus erträgt. Und danach kommt die Hochzeit des Lammes. Wird auch beschrieben in der Bibel. Wenn ihr so wollt, mache ich weiter demnächst. Wenn ich wiederkomme, mal über Preisgericht und über Hochzeit des Lammes. Und dann über das, wo Jesus auf die Erde kommt und sein Reich aufrichtet. Und dann nochmal 1000 Jahre zeigt, wie es hätte laufen können, wenn sie nicht von dieser Frucht gegessen, wenn sie nicht einfach bei Gott geblieben wären. Wir dürfen also beides immer wieder bitten und Jesus, uns auf Jesus freuen, auf sein Wiederkommen und sein Geist übrigens, ganz, ganz wichtig, bleibt wie lange bei uns? Ewiglich. Ist das nicht schön? Wir haben immer einen, der uns tröstet, der uns beisteht, der uns Kraft gibt. Und wir werden es in Ewigkeit haben. Ich hoffe, ich habe euch den Mund ein bisschen wässrig machen können. Amen.